wenn jemand zu dir sagt, Herr Heikster, Ihre Arbeit war durchschnittlich, dann rechnen wir ja eigentlich eher schon mal mit der Kündigung, als dass wir sagen, yay, ich bin Durchschnitt. Das heißt, Selbstwert in unserer Gesellschaft hat viel damit zu tun, wo wir uns im Vergleich zu anderen einordnen. Und was gezeigt wurde, ist, dass dieser von außen abhängige Selbstwert ganz viele Gefahren auch mit sich bringt. Der erhöht zum Beispiel Aggressivität, der erhöht auch das Risiko, dass wir Diversität nicht anerkennen. Und Kristin Neff hat in dem Bereich geforscht und gesagt, wie können wir denn sowas wie einen guten Selbstwert in uns herstellen, ohne all diese Nachteile? Und sie hat gesagt, das geht mit Selbstmitgefühl. Und es funktioniert tatsächlich. Mit Selbstmitgefühl können wir unseren Selbstwert stabil und insbesondere unabhängig vom Außen gestalten. Und das ist eine Intervention, die dort einzahlt, wo du eben gefragt hast. Selbstmitgefühl in der Praxis besteht immer aus drei Komponenten.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich mit der von der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie zertifizierten Trainerin und Coachin sowie Mediatorin und Rechtsanwältin Dorothee B. Salchow über positive Psychologie. Wir wollen dabei wissen, was positive Psychologie überhaupt ist und wie sie sich von herkömmlicher Psychologie abgrenzt. Ganz konkret gehen wir dabei auf die vier Wellen der positiven Psychologie ein. Das heißt, du wirst in diesem Gespräch auch ein bisschen über die Forschungshistorie der positiven Psychologie mitbekommen. Das Forschungsfeld der positiven Psychologie ist noch relativ jung und daher ist hier auch noch viel Bewegung drin. Vor allem aber, und das ist der Kern des Gespräches, geht es darum, was kann ich bzw. was kannst du als Hörender denn davon mitnehmen? Also wie kannst du die positive Psychologie in einfachen Schritten auf das eigene Leben einfach anwenden? Genau darum geht es in diesem Gespräch. Und wie immer musst du nicht mitschreiben, denn ich werde die wichtigsten Erkenntnisse im monatlichen Humans Are Happy Newsletter versenden. Trag dich dazu gerne einfach in den Humans Are Happy Newsletter ein auf meiner Website humansarehappy.org oder über den Link in den Shownotes. Jetzt geht es aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Ich sage herzlich willkommen, Dorothee.
Hallo Leo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist und ich freue mich auch sehr auf das Thema heute. Denn worüber wir sprechen, das ist ein sehr, sehr populäres Thema, nämlich die positive Psychologie. Und soweit ich das mitbekomme, ist es auch manchmal so, dass es gar nicht so richtig vielleicht verstanden wird oder irgendwie bewusst ist, was heißt das denn überhaupt? Und ich möchte heute mit dir deswegen hauptsächlich über zwei Dinge reden, nämlich zum einen, was ist positive Psychologie denn mal so richtig genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie grenzt sie sich zur mal herkömmlichen Psychologie ab? Was machst du in dem Bereich überhaupt? Und wie kann ich das vielleicht auch als Hörender heute so ein paar Themen davon mitnehmen, die ich auch konkret auf mein eigenes Leben anwenden kann? Das ist mal jetzt so unsere Marschroute für heute und deswegen spiele ich den Ball auch direkt an dich rüber. Positive Psychologie, du unterrichtest und dozierst dazu ja auch. Wie erklärst du Menschen, die sich jetzt anfangen damit zu beschäftigen, was das überhaupt ist?
Das ist eine schöne Frage gleich zum Anfang und zwar fangen wir auch immer an, damit die Frage einmal zurückzugeben und lassen unsere Teilnehmenden, unsere Studierenden oder ich gebe sie nicht zurück an dich, ich sehe dich schon lachen.
Kannst du machen.
Immer mal darüber brainstormen, was ist das eigentlich? Und da kommen tatsächlich die unterschiedlichsten Sachen bei raus. Und wenn du sagst, ich darf es zurückgeben, gib du mir mal mit, was rein aus der Hüfte geschossen, was für dich da drin ist in der positiven Psychologie.
Ja, also ich erinnere mich jetzt gerade, da habe ich noch irgendwie damals bei Fitness First gearbeitet, das ist wirklich jetzt ein bisschen her und da hatte ich eine Trainerkollegin, die positive Psychologie studiert hat, ich glaube in London war das damals vor allem möglich und da hatte sie das so erklärt, herkömmliche Psychologie beschäftigt sich quasi so, wenn man sich einen emotionalen State eines Menschen auf einer Skala vorstellt, von 0 ist so neutral bis minus 10, dann ist so die herkömmliche Psychologie das, wie man sich einfach nur damit beschäftigt, jemanden vom minus State aufs Neutrale zu bringen. Und die positive Psychologie schaut eben drauf, hey, wie kann ich denn vielleicht auch von dem Neutralen wirklich ins Positive kommen? Und so kann man das quasi sehen, dass Psychologie in der ja, wie sie sich jetzt mal schon seit längerer Zeit entwickelt hat, eben vor allem darum bemüht, Menschen aus einer negativen, was auch immer negativ dann heißt, ne, Emotion, Zustand herauszubringen und eben auf ein neutrales Level zu heben. Und die positive Psychologie mit den Methoden, über die wir später auch noch reden können, schaut eben auf diesen Bereich, der sich im, ja, eben dann zwischen 0 und plus 10 befindet. So auf so einer Skala hat sie mir das erklärt. Das ist, was mir dazu direkt hochkommt. Und das ist meine Antwort an dich.
Das ist super. Und ich mag letztendlich nur noch zwei Punkte hinzufügen. Diese Skala, die deine Kollegin aufgemacht hat, ist so ein bisschen dieses Fix what's wrong. Also wenn wir in den psychopathologischen Bereich gucken, was ist da eigentlich, wie können wir Menschen helfen, wieder in sowas wie ein Funktionieren zu kommen oder ein ich kann überhaupt wieder, ne, wenn wir an Depressionen denken, ich kann überhaupt mal wieder einen Fuß aus dem Bett, vielleicht sogar vor die Tür setzen. Und wenn wir das als diesen Status Null nehmen, dann darf man durchaus ja gucken, was ist denn mit dem Bereich zwischen 0 und plus 10, also vielleicht auch mit diesem Build what's strong im Zusatz zu Fix what's wrong. Und das ist das, was die positive Psychologie eigentlich wollte. Lasst uns auch auf das gucken, oder eigentlich will, lasst uns auch auf das gucken, was im Moment nicht funktioniert und lasst uns gleichzeitig ausbauen, das, was eh schon gut und da ist. Und vielleicht der zweite Punkt als Anmerkung noch dazu. Wir hatten im Jahr 2000, das war so, als die positive Psychologie ihre Geburtsstunde als Forschungsrichtung, als Wissenschaft hatte, hatten wir zum Beispiel zum Thema Angst 78.000 Studien und zum Thema Mut 781. Und das war so ein bisschen der Startpunkt zu sagen, wir müssen uns genauso damit beschäftigen, was, wie wir Psychopathologie heilen können, als auch mit dem, wie wir das Beste im Menschen ausbauen können, Stärken ermitteln, Stärken anschauen, Stärken ausbauen.
Was ist denn Psychopathologie? Was ist denn Psychopathologie?
Alles das, was im Prinzip als krankhafte psychologische Zustände gesehen wird, Burnout, Angstzustände, all das, was wir Menschen so kennen und was in den letzten Jahrzehnten ja auch stark zugenommen hat.
Ja, also ich frage deswegen, weil du den Begriff quasi gerade wie selbstverständlich benutzt hast, aber mir ist ja gar nicht geläufig. Ich weiß natürlich, was pathologisch bedeutet und was Psychologie bedeutet, aber wenn du das jetzt so sagst, ne, diese Zustände, muss es beispielsweise diagnostiziert sein von irgendeinem Arzt oder irgendeiner Kasse, oder ich versuche es einfach wirklich mal zu verstehen. Deswegen, ne, wenn wir jetzt hier mit diesen Begriffen hantieren, Psychopathologie, heißt das nur, ich fühle mich heute schlecht, ist das psychopathologisch oder muss ich zum Arzt gehen und dann sagt der Arzt mir, dir geht's heute schlecht. Aha, jetzt ist psychopathologisch.
Was tatsächlich in der positiven Psychologie auch so ein Ansatz war, ist, wir haben diverse Kataloge, um seelische Krankheiten zu beschreiben. Ne? Man kriegt dann so eine ICD-Diagnose, wenn man zum Arzt geht und sagt, das kommt mir jetzt wirklich vor, als sei das schon so etwas wie ein krankhafter oder ein kranker Zustand, dann bekomme ich eine Diagnose. Das ist das, was wir unter Psychopathologie verstehen. Und wofür wir lange keinen Katalog hatten, ist das, wo ordnen wir denn uns ein, wenn wir sagen, ich habe, oder dieser Teil in mir ist jetzt nicht krank, sondern da gibt es auch ganz viele gesunde Teile. Also was haben wir da für einen Katalog? Was können wir da aufmachen? Was können wir da auch für positive Diagnostik stellen?
Okay. In meinem Kopf entsteht gerade so dieses Wort dann nicht Psychopathogenese, sondern so Psychosalutogenese. Das ist vielleicht dann auch genau das Muster. Das ist wahrscheinlich schwierig zu diagnostizieren, aber wir können jetzt ja auch mal weggehen von, unser Gesundheitssystem ist ja sowieso mehr als diskutabel. Vielleicht würden wir da ein bisschen sehr abbiegen. Was ich gerade ganz spannend fand, als ich dich zuerst gefragt habe, was ist denn dann positive Psychologie? Wie grenzt sie sich ab von herkömmlicher Psychologie, hast du gesagt, oder beziehungsweise was ich verstanden habe, ist, sie negiert gar nicht, also die positive Psychologie negiert nicht, was alles vielleicht nicht gut läuft, ja, also diese psychopathologischen Punkte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern es schaut, was ist auch da, ne? Das ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade was ich häufig auch erlebe, ist eben so eine extreme, vielleicht sogar schon krankhafte Fokussierung. Wir können als Stichwort hier toxische Positivität vielleicht auch einwerfen, so dieses konzentriere dich nur darauf, was gelingt, konzentriere dich nur auf das Positive, auf das Gute, auf das Glück. Und dann hat vielleicht das, was aber auch eben nicht schön sich anfühlt, gar keinen Raum. Das, was ich jetzt höre, ist, es negiert nicht das, was, wie gesagt, sich vielleicht doof anfühlt, sondern es sagt eben, lass uns doch die Spannweite erweitern. Also es ist eigentlich ein erweiterter Blick. Ich erweitere nur die Skala, ich schaue mir nicht nur diesen Bereich an. Also es ist nicht so, dass ich mir nur 0 bis 10 anschaue, sondern ich schaue mir minus 10 bis plus 10 an und sehe dann eben, okay, wenn ich jetzt hier ein paar Bereiche in meinem Leben habe oder Themen, die im Minusbereich angesiedelt sind, aber was ist vielleicht auch da, was irgendwie im positiven Bereich ist und wie kann ich durch den Fokus vielleicht dann darauf in gleichzeitiger Akzeptanz dessen, was auch nicht gut ist oder was sich nicht schön anfühlt, vielleicht insgesamt dann meine Bewertung so ein bisschen nach oben schieben. Das ist, was mir gerade dazu kommt.
Und genau das ist es, was die positive Psychologie auch möchte. Es ist immer ein gleichzeitig, das war schon damals der Aufruf der Forschenden, es war 1998, da hat Martin Seligman, der so ein bisschen als der Begründer der positiven Psychologie gilt, die führt noch viel weiter zurück bis in die Antike. Aber er hat gesagt, pass mal auf, wir müssen uns auch damit beschäftigen, was gut ist im Leben. Und uns genauso damit beschäftigen, wie wir Menschen, die erkrankt sind, seelisch helfen können, wie auch, wie wir dann oder auch den anderen Menschen helfen können, vielleicht in dieses noch mehr aufzublühen, in dieses Flourishing zu kommen. Und das ist genau das, was du beschreibst. Und sicherlich kommt es nicht von ungefähr, dass der Vorwurf an die positive Psychologie auch immer lautete, ihr beschäftigt euch nur mit der Positivity, nur mit dem, was Schönes im Leben. Das war so, weil zu Beginn der Forschung natürlich auch ein Aufatmen war, ja, jetzt dürfen wir uns dem zuwenden, was da wirklich gut ist im Menschen und uns mal angucken, was ist eigentlich Glück, was gibt es für Konzepte, was gibt es für Namen, du hast schon gesagt, negativ, positiv, wie wollen wir das benennen? Und dann kam aber, wir sind mittlerweile schon, sagt man, in der vierten Welle der Forschung der positiven Psychologie, dann wurde viel stärker auch nochmal der Fokus auf diese Integration des ganzen Menschseins gelegt. Und das ist außer Frage, dass das für uns dazugehört und dass wir nur Mensch sind, wenn wir, das hast du eben auch so schön gesagt, die minus 10 bis zur plus 10 angucken. Und vielleicht geht es ja auch noch darüber hinaus, das wissen wir ja gar nicht.
Ich habe ja einen Blumenstrauß an Rückfragen jetzt, aber ich fange mal damit an. Martin Seligman gilt als Begründer der positiven Psychologie. Du hast nicht gesagt, dass er das ist, sondern es geht noch weiter in die Antike. Menschen haben schon immer über verschiedenste Themen nachgedacht und wahrscheinlich findet man dementsprechend, wenn man nur weit genug und aufmerksam genug schaut, überall immer wieder Ansätze. Trotzdem ist es mein Kenntnisstand und ich möchte es gerne einfach jetzt an dieser Stelle mit dir mal überprüfen, dass Martin Seligman zumindest in diesem universitären Sinne schon als so der Begründer oder Mitbegründer der positiven Psychologie gilt. Ne? Wir haben da auch andere Namen, quasi die Forschung beispielsweise der Lebenszufriedenheit etc. Das war vielleicht noch vor Seligman und geht auch in diese Richtung, aber das so konkret zu benennen, war doch Martin Seligman, oder?
Genau, das ist sein Verdienst und ich hatte das große Glück, ihn letzte Woche live in Wien zu erleben, zu einem großartigen Thema, auch so ein bisschen schon so ein Rückblick auf sein Leben. Er ist jetzt schon über 80 und das war sein Verdienst, dem einen Namen zu geben und auch zu sagen, pass mal auf, liebe Forschung, liebe Psychiater, Psychologen, liebe Ärzte auch, lasst uns auf beides gucken. Und da wir in das eine, wenn ich vorhin gesagt habe, es gab im Jahr 2000 weit über 70.000 Studien zum Thema Angst und knapp 800 Studien zum Thema Mut, lasst uns auch in diesem Bereich mehr forschen, lasst uns gucken, was ist Glück, was ist Mut, was ist Lebenszufriedenheit. Und ja, diese Ehre gebührt ihm, dass er das benannt hat.
Also Faktor 100 quasi, 70.000 zu 800, ja. So ungefähr, ne? Faktor 90, wenn man genau ist. Irre. Okay, und dann hast du gesagt, also ich muss ja noch mal ein bisschen hier in der Forschungshistorie nachbohren. Wir sind in der vierten Welle der Forschung. Was waren denn die ersten drei? Wie kennzeichnet sich die vierte?
Auch eine ganz schöne Frage und eine ganz aktuelle. Also in der ersten, okay. Ja, in der ersten Welle, es gab eine tolle Keynote, in die hole ich uns gleich mal rein am Wochenende. In der ersten Welle ging es da tatsächlich darum, die Positivity, die Positivität zu erforschen und zu gucken, was gibt es da, was macht das eigentlich aus. In der zweiten Welle ging es schon mehr um die Komplexität, also Complexity, wie können wir so das ganze Menschsein auch begreifen und integrieren, auch in der Forschung der positiven Psychologie. In der dritten Welle ging es weiter auch noch darum, wie können wir, da ging es darum, the upside of your dark side, also wie können wirklich die schlimmsten Erlebnisse, sowas wie posttraumatisches Wachstum oder auch vielleicht postextatisches Wachstum, was nicht so schlimm ist vom Erleben, aber wie können so prägende Erlebnisse tatsächlich auch formen?
Postextatisches Wachstum habe ich noch nicht gehört. Ich brauche eine Begriffserklärung mal ganz kurz.
Ja, sag nochmal wozu.
Also posttraumatisch verstehe ich, also das heißt quasi nach einem Trauma.
Genau.
Ne? Wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich möglicherweise an der Bewältigung dessen sogar wachsen? Genau. Das kann ich verstehen. Postextatisch habe ich gerade verstanden und diesen Begriff kenne ich nicht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, Menschen, die jetzt zuhören, kennen den auch nicht. Aber du hast ihn verwendet, deswegen frage ich dich, was heißt das?
Danke, dass du mich auch immer wieder darin zurückholst, das nochmal ein bisschen zu verlangsamen. Ich komme immer so ins... Das begeistert
alles
reden,
gut, das ist ja mein Job hier.
Sehr gut. Wenn es darum geht. Genau. Postextatischer Wachstum, wenn wir daran denken, wenn du an so ein Lebensereignis denkst, was vielleicht eines der schönsten und besten war, wo du jetzt noch daran zurückdenkst, dass du sagst, das war etwas, was mich vielleicht wirklich erfüllt hat. Es gab schöne Begegnungen, es gab etwas, was dich vielleicht auch wirklich getragen hat, dir Wind unter den Flügeln gegeben hat und dir dann einen Moment nimmst und daran denkst, was daraus entstanden ist. Mhm. Was dich vielleicht weitergebracht hat, was dich tiefer in etwas hineingebracht hat, dann ist das postextatischer Wachstum.
Danke. Mhm. Okay, super, verstehe. Das heißt, wir haben jetzt in der ersten Phase gehabt, was macht Positivität überhaupt aus? Also so eine Begriffsdefinition, erstmal schauen, okay, was heißt das denn? Dann in der zweiten Welle Komplexität, also die Zusammenhänge, nicht nur quasi, ja, also das, wie sich Sachen gegenseitig beeinflussen. Und die Upside of your dark side, hast du gerade das genannt, da würde ich jetzt so zum Beispiel posttraumatisches Wachstum, was kann ich vielleicht auch Positives aus negativen Erfahrungen ziehen, etc. Das waren die ersten drei Wellen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, wir haben uns bis zur vierten Welle vorgearbeitet.
Und das ist
richtig?
Genau. Und das ist ganz aktuell. Und zwar gab es eine, wie ich finde, wirklich bemerkenswerte Keynote meiner Kollegin Professor Dr. Judith Mangelsdorf, die erste Professorin für Psychologie, für positive Psychologie im Dachraum ist, also im deutschsprachigen Raum. Und sie hat über posttraumatisches Wachstum geredet, auch ganz persönlich, an einer ganz persönlichen Erfahrung und darüber, dass positive Psychologie auch aufgefordert ist, sich den Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft, als Welt vielleicht auch stehen, wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, wo wir Kriege erleben, wo wir in einer Post-Corona-Welt leben, die ganz viel mit sich gebracht hat, und auch Schwieriges für uns Menschen mit sich gebracht hat, dass die positive Psychologie all diese großen Krisen, diese globalen Herausforderungen weiter in den Blick nimmt und auch dort forscht und tiefer nachschaut, was wir als Menschen, denn wir sind ja viele, tun können, um diese Krisen zu bewältigen, um gut mit denen, nach denen und in denen zu leben. Und Judith hat als Vorschlag, als begrifflichen Vorschlag für diese vierte Welle der positiven Psychologie, von der wir sehen werden, was wir in 10 Jahren dazu sagen, gesagt Globality. Vielleicht geht es darum, weniger auf das Individuum zu schauen, was die Psychologie allgemein ja tut, als vielmehr noch auf das, was wir als Gemeinschaft voranbringen können.
Ja, finde ich spannend. Ich bin ja jetzt gerade bei, wenn man sich diese ganzen soziologischen Aspekte anschaut, also ich erinnere mich, das ist jetzt 10 Jahre her, aber da saß ich mal in der Uni, hatte erstes Semester, Einführung Soziologie und dann kriegst du diese Meso-Mikro-Makro-Ebene und dann schaust du dir an, wie geht's dir auf der individuellen Ebene, was macht das dann auf der Meso-Ebene und wie äußert sich das wieder in der Makro-Ebene in der Gesellschaft und im Grunde durchläuft doch jetzt die positive Psychologie einen ähnlichen Prozess, oder nicht? Dass ich mir dann anschaue, erst, ne, was macht das Individuum und wie wirkt das vielleicht auf die gesamte Gesellschaft oder eben auf globaler Ebene. Und es ist, was für mich dabei rausschwingt, so ein Anerkennen der Verbundenheit von eben allem Möglichen im Endeffekt. Ne? Dass ich eben im positiven Sinne abhängig bin von meiner Umwelt und dass es eben gegenseitige Einflussnahmen gibt. Und wenn ich da eben an mir und meinen kleinen Problemchen arbeite, dass das eine Auswirkung auf die Umwelt hat, aber eben, dass die Umwelt mit natürlich den großen, großen Herausforderungen, die du auch gerade ja treffend benannt hast, eben auch eine Auswirkung auf mich hat und es da eben Wechselwirkungen gibt und eben der Fokus dann mehr auf der Verbundenheit liegt. Habe ich das richtig verstanden? Also ich versuche es einfach nur zu paraphrasieren, dass ich dich vernünftig verstehe.
Das ist genau das, was du zusammengefasst hast. Und zwar dort auch nochmal der Aufruf, eben in der Forschung reinzugucken. Also es gibt Forschung dazu, was hilft Menschen und insbesondere vielleicht auch den besonders vulnerablen Gruppen, also den besonders verletzlichen Gruppen, wie zum Beispiel Kindern, die noch einfach nicht so viel Lebenserfahrung im Gepäck haben, wenn die mit einer Naturkatastrophe umgehen müssen. Und es ist immer, das zeigt die Forschung, der Punkt, dass es eine Verbundenheit oder einen menschlichen Kontakt gibt. Und dort auch nochmal in der Forschung tiefer reinzugucken, was ist es, was brauchen wir, um gemeinsam diese schwierigen Zeiten, die Krisen, die Katastrophen gut zu überstehen und vielleicht ja auch sogar daraus zu wachsen und neue Lösungen zu finden.
Ich habe jetzt so den Ansatz dann direkt natürlich zu fragen, das ist ja super spannend, so was brauchen wir, was ich aber auch verstanden habe ist, das ist die vierte Welle, die gerade losgeht, da können wir in 10 Jahren zu sprechen, was die Forschungsergebnisse sind. Also gibt es da quasi schon erste Ansätze oder Ideen, in welche Richtung das geht? Was würde es denn da brauchen? Das ist ja wirklich total spannend. Mhm. Hast du dazu vielleicht ein paar Impulse?
Also es sind im Prinzip die Hinweise, die wir schon haben aus so Forschung nach einer großen Flutkatastrophe in China, dass es den Unterschied macht, wenn es diesen einen Menschen oder diesen einen Kontakt, diese eine Verbundenheit gibt. Und wenn ich sage, es ist der Aufruf an die Forschung, dort eben insbesondere vor dem Hintergrund, was müssen wir eigentlich überstehen, woran müssen wir auch arbeiten, da nochmal genau reinzugucken. Denn was der Forschung ja immer vorangeht, ist das, was du ganz wunderbar beschrieben hast, eigentlich fühlen wir das ja. Und von ganz vielem, was wir fühlen und wissen, und wenn wir das umsetzen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und dass die Forschung nochmal reinguckt, was ist es, was ist das, was ist dort, was dort wirklich passiert, und was ist, was wir aus der Forschung mitnehmen können, vielleicht in 10 Jahren, wo wir sagen können, guck, da haben wir eine Studie gemacht. Und wir wissen es nicht, ob diese vierte Welle so heißen wird. Das war ein Vorschlag. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass ich in 10 Jahren darauf zurückgucken darf.
Alles klar. Ja, dann lass uns doch gerne an der Stelle vielleicht mal, das ist ja eine schöne Sache, wir biegen jetzt mal ab. Wir haben, glaube ich, ganz gut erstmal definiert, was ist eigentlich positive Psychologie, was hat das für eine Historie, was ist die Ausrichtung, die Blickrichtung, und haben verstanden, dass es jetzt eben gerade auch insgesamt um diese Zusammenhänge geht, auf einer globalen oder auf einer verbundenen Ebene zwischen meiner Umwelt, die auf mich wirkt, und wie ich auch auf die Umwelt wirke. Aber wir können natürlich jetzt nicht 10 Jahre vorspulen, also bleiben wir im Jetzt und wechseln einmal die Ebene und zoomen doch nochmal auf das Individuum ein. Die positive Psychologie hat natürlich dann jetzt schon seit den 1990er Jahren bestimmt einige Methoden entwickelt. Man spricht da, meine ich, von solchen sogenannten Interventionen, die mir ganz konkret als Individuum im Jetzt helfen können. So, dass ich eben schon jetzt vielleicht meinen Blick erweitere, um das, was schon gut läuft und wie ich da vielleicht mich auch aus negativen Situationen kurz ansatzweise eben rausholen kann und kurze Momente der des Glücks, sag ich mal, schaffen kann, wenn man Glück als positiven Affekt, einfach nur als kurzen positiven Affekt eben ansieht, im psychologischen Sinne. Und wollen wir mal, oder beziehungsweise mein Vorschlag ist, dass wir jetzt mal darauf schauen, wie das denn geht. Und da natürlich direkt die Frage an dich, was kommt dir denn dazu in den Sinn? Es gibt bestimmt einen riesigen Methodenkoffer und du arbeitest damit ja tagtäglich. Unterstelle ich dir jetzt mal, deswegen, was ist, auch wenn du hier Leuten, die sich gar nicht so viel damit beschäftigen wie du, was ist das, was du denen da so als erstes erklärst oder was sind so die besten Einstiege, um das zu verstehen, vielleicht auch so auf den eigenen Alltag anzuwenden? Das würde mich mal brennend interessieren.
Mhm. Ich muss mich mal sortieren, mir kamen mehrere Gedanken in den Sinn und das eine möchte ich als erstes aufnehmen und zwar ist das unsere Negativitätsverzerrung, die wir als Menschen unterliegen. Das heißt, wir beide sitzen ja überhaupt nur hier, weil unsere Vorfahren sehr gut darin waren, Gefahren zu erkennen, einzuschätzen, diese Gefahren, vor denen vielleicht zu fliehen oder eben gegen diese Gefahren zu kämpfen oder uns auch vielleicht mal totzustellen. Das ist immer das, was wir unter Fight-Flight-Modus verstehen.
Freeze ist aber totstellen, oder nicht? Also du hast gesagt, Freeze ist ja totstellen dann.
Genau.
Weil du hast Fight und Flight gesagt, aber totstellen auch erwähnt. Und ich meine, dass der Freeze-Modus ja relativ neu, in Anführungszeichen, jetzt so dazugekommen ist. Aber deswegen muss ich einmal nachfragen, weil hast du den gerade bewusst da ausgelassen oder wo würdest du Freeze dann einordnen?
Ich habe ihn ausgelassen. Es ist genau das, was du sagst. Also das ist genau die Ergänzung, die es brauchte. Und ich habe ihn ausgelassen, weil wir meistens überlebt haben, wenn wir schnell genug gelaufen sind oder wenn wir gekämpft haben. Das ist das, was wir unter Negativitätsverzerrung oder Negativity Bias verstehen in der Psychologie. Das heißt, wir springen sehr schnell auf das an, was in unserem Leben nicht so gut läuft, wo vielleicht Gefahren lauern. Und wenn du mich nach einem Tool, einer Intervention fragst, dann mag ich immer und dies vorausgeschickt sagen, lass uns auch mal gucken auf das, was gut läuft. Weil vielleicht dürfen wir unserem Gehirn an die Seite stellen, dass die E-Mail, die vom Chef reinkommt, die Kritik, die uns gegenüber geäußert wird, nicht mehr dazu führt, dass wir im nächsten Moment sterben oder kämpfen, also erstmal kämpfen und dann sterben müssen. Sondern vielleicht dürfen wir unserem Gehirn sagen, da gibt es ganz viel, und zwar auch Gutes, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Und eine erste Intervention ist,
ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
Beschäftigen wir uns doch mal mit dem, was wir als angenehme Emotionen, also wenn ich hier von positiven Emotionen spreche, dann ist das, was wir allgemein hin als angenehm empfinden, gemeint. Und da gibt es schon ganz wenig Vokabular. Wenn ich in eine Steuerberatungsfirma gehe und dort ein Training gebe und ich frage, welche Emotionen, welche Gefühle, vielleicht auch, um das ein bisschen niedrigschwelliger noch zu machen, habt ihr heute schon gehabt, haben Sie heute schon gehabt, dann kommt dabei raus, gut und schlecht.
Ja.
Und vielleicht hilft es uns, ein Vokabular für Emotionen zu finden, und zwar auch für die positiven, genauso wie für die negativen. Und da kann es uns immer helfen, mal zu gucken, was habe ich denn heute schon an Liebe erlebt? Was hat mich heute schon interessiert? Also Interesse ist auch eine positive Emotion. Sowas wie Ehrfurcht, vielleicht auch zwischenmenschliche Ehrfurcht, eine Ehrfurcht davor, ein Respekt, ein Wohlwollen davor, wie gut du mich hier durch das Gespräch führst zum Beispiel. Was habe ich an Verbundenheit erlebt? Freundlichkeit, vielleicht auch sowas wie Vergnügen, sowas wie ein diebisches Vergnügen an irgendetwas, weil ich kichern oder lachen musste. Und wenn ich überhaupt mal überlege, was gab es da schon, dann kann das so ein erster Schritt hin sein zu dem, ach guck mal, das ist ja eine ganz schöne Diversität, die wir da auch an positiven Emotionen haben.
Ja, das finde ich extrem einleuchtend und natürlich auch eine schöne Blickrichtung. Ich versuch das mal eben ganz kurz einzuordnen. Das eine ist, was du gesagt hast, erstmal, dass wir uns gewahr werden, dass es diese Negativitätsverzerrung gibt und evolutionstechnisch gesehen ist die klasse, weil wir dann eben eher überleben, ne, leuchtet ein. Aber wir leben jetzt natürlich in einer Zeit, in der wir nicht mehr sofort weglaufen müssen und die Gefahren überschaubar sind, wenn ich rausgehe, zumindest in unserer Gesellschaft, im deutschsprachigen Raum, die Menschen, die diesen Podcast hören, für die wird das höchstwahrscheinlich alle zutreffen, ne? Und das ist quasi so das Gewahrwerden, hey, ne, ich habe eine Negativitätsverzerrung und blicke einfach, weil mein Gehirn so funktioniert, in der Regel einfach eher auf Gefahren, weil das lässt mich überleben und ist insofern auch hilfreich. Und gleichzeitig ist es dann eben das andere, was ich mir so ein bisschen vielleicht in Anführungszeichen antrainieren kann, ein Vokabular, das finde ich auch total schön, ein Vokabular erstmal für mich selber zu schaffen, ne? Wie kann ich denn heute oder wie kann ich grundsätzlich angenehme Gefühle erleben und wie habe ich das heute schon? Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben quasi einfach, ne, wie habe ich heute schon Liebe erlebt? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, aber auch ein großer, schöner. Was hat mich heute interessiert? Total konkret, ne? Und da merke ich auch so, ah ja, cool, da komme ich in Kontakt mit mir selber. Also ich habe beispielsweise heute Morgen, als ich spazieren war, habe ich so ein bisschen in meinem iPhone habe ich so eine Notiz und da plane ich immer so die verschiedenen Podcast-Folgen und Veröffentlichungen vor und habe so ein paar Sachen hin und her geschoben. Das ist aber für mich gar nicht so im Sinne mit Arbeit verbunden, sondern da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so, ah ja, geil, mache ich dann das. So, ne? Und das, wo ich beispielsweise merke, ja, Mann, da komme ich auf jeden Fall in Kontakt mit einem Thema, was mich einfach wirklich interessiert, ne? Und das geht vielleicht sogar schon ins Vergnügen rein oder so ein Gespräch jetzt aufzunehmen, hat ja auch immer Nuancen, hat Aspekte von Vergnügen, hat natürlich auch Aspekte von, kriegen wir das jetzt hier alles gut hin und so weiter, ne? Also sich das jetzt gewahrt, ja, sich auch da die Aufmerksamkeit zu schulen, das sind so diese beiden Aspekte und im technischen Sinne eine Intervention, wenn wir jetzt über positive Psychologie reden, oder?
Genau. Und wir dürfen auch uns darüber Gedanken machen, zum Beispiel, wie ist es denn, wenn ich liebe? Und du hast es so schön gesagt, es ist ein dehnbarer Begriff. Und ja, in Englisch ist es dann in der Forschung Love. Und im Deutschen ist es vielleicht auch Beziehung, Verbindung, Bindungsfähigkeit. Also es bedeutet nicht die Liebe zwischen zwei Liebespartnern oder Liebespartnerinnen, sondern auch diese Beziehung, die ich zu jemandem anders habe. Und ich darf dahin gucken, wie ist es denn, wenn ich Liebe erlebe? Wie ist es denn, wenn ich Interesse erlebe? Was möchte ich dann tun? Möchte ich das teilen? Möchte ich in mich gehen und mal vielleicht ganz für mich mein Interesse sortieren? Einfach insgesamt so eine Bestandsaufnahme zu machen, und das hast du auch so schön gesagt, um gewahr zu werden, um ein Vokabular zu schaffen und auch das mal so ein bisschen hochzuholen.
Das kann ich, glaube ich, alles ganz gut machen, wenn ich in einem Zustand bin, in dem ich dafür die Ressourcen habe. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise heute Morgen spazieren gehe, die Sonne scheint, es regnet nicht so doll, ich habe einen Kaffee dabei, ich gucke auf mein Handy und überlege mir da, okay, wann mache ich welche Podcastaufnahme oder wann veröffentliche ich was. Das konnte ich machen, weil ich den Kopf dafür in dem Moment frei hatte und weil ich die Ressourcen dafür hatte. Es gibt aber auch Situationen, in denen ich vielleicht gerade nicht die Ressourcen habe oder in dem ein akutes Ereignis meinen psychischen Zustand vielleicht negativ beeinflusst. Oder wir können ja mal sagen, du hast gesagt, von positive Emotionen, das positiv und negativ ist so eine komische Einordnung. Das finde ich auch, weil eigentlich sind ja alle Gefühle erstmal positiv, weil sie ihren guten Grund haben und uns etwas sagen wollen. Deswegen würde ich das so ausdrücken. Wenn ein Ereignis eintritt, das sich extrem unangenehm anfühlt, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt in dem Moment die Ressourcen dafür zu schauen, was gelingt denn gerade alles. Und manchmal ist es natürlich auch so, einfach anzuerkennen, hey, das ist gerade eine scheiß Situation und das fühlt sich gerade scheiße an und das darf sich auch scheiße anfühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und trotzdem gibt es vielleicht auch hier Möglichkeiten der positiven Psychologie, eine bewusst eine Intervention dann zu machen. Oder vielleicht gibt es hier einfach Methoden. Ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt eben beispielsweise gerade mal nicht so viele Ressourcen habe, was kann ich denn dann vielleicht tun?
Eine meiner Lieblingsinterventionen in diesem Bereich, und das ist ja auch immer, also gerade bei denen, du hast gesagt, ich weiß, dass es Interventionen heißt, wir nennen sie PPIs, positiv-psychologische Interventionen. Gerade im Bereich der PPIs gucke ich natürlich auch immer so ein bisschen Mensch-Passung. Ne? Also ich kann ja nicht meine Gießkanne an PPIs nehmen, an positiv-psychologischen Interventionen, sie über dich ausgießen und sagen, das wird schon, lieber Leo. Und in diesem Bereich, in den du eben gefragt hast, ist eine meiner liebsten Forscherinnen und auch, wo ich wirklich reingegangen bin, Professor Kristin Neff, eine Forscherin, die zum Thema Selbstwert geforscht hat. Und du hast unsere Welt, auch unsere deutschsprachige, unsere westliche Welt angesprochen. Etwas, was wir ja haben, hier ist immer der Blick darauf, ich müsste vielleicht überdurchschnittlich sein, dann bin ich gut. Ich meine, wenn jemand zu dir sagt, Herr Heikster, Ihre Arbeit war durchschnittlich, dann rechnen wir ja eigentlich eher schon mal mit der Kündigung, als dass wir sagen, yay, ich bin Durchschnitt. Das heißt, Selbstwert in unserer Gesellschaft hat viel damit zu tun, wo wir uns im Vergleich zu anderen einordnen. Und was gezeigt wurde, ist, dass dieser von außen abhängige Selbstwert ganz viele Gefahren auch mit sich bringt. Der erhöht zum Beispiel Aggressivität, der erhöht auch das Risiko, dass wir Diversität nicht anerkennen. Und Kristin Neff hat in dem Bereich geforscht und gesagt, wie können wir denn sowas wie einen guten Selbstwert in uns herstellen, ohne all diese Nachteile? Und sie hat gesagt, das geht mit Selbstmitgefühl. Und es funktioniert tatsächlich. Mit Selbstmitgefühl können wir unseren Selbstwert stabil und insbesondere unabhängig vom Außen gestalten. Und das ist eine Intervention, die dort einzahlt, wo du eben gefragt hast. Selbstmitgefühl in der Praxis besteht immer aus drei Komponenten. Die eine ist zuerst mal eine Selbstfreundlichkeit an den Tag zu legen. Also wirklich mit sich da zu sein und zu sagen, ja, das ist gerade schwer und das ist auch gerade nicht hell und es ist auch gerade nicht im besten Sinne positiv oder angenehm, wie auch immer wir es nennen wollen. Also wirklich mal mit sich selber freundlich zu sein und ehrlich zu sein, wie oft tue ich das eigentlich und wie oft sage ich im Inneren eigentlich, ist doch jetzt nicht so schlimm, mach mal weiter, stell dich doch nicht so an schon wieder. Der zweite Aspekt ist, neben der Selbstfreundlichkeit, eine Achtsamkeit an den Tag zu legen. Wir sind ja auch nicht darauf programmiert, achtsam mit unseren eher unangenehmen Gefühlen umzugehen, denn dann sollten wir laufen oder kämpfen. Aber da mal reinzugehen und achtsam zu gucken, was ist gerade da. Und auch nicht davon vielleicht weggezogen zu werden, sondern zu sagen, ah, guck, das ist auch gerade da und das ist gerade nicht schön. Und dann haben wir Selbstfreundlichkeit und Achtsamkeit. Und der dritte Aspekt, und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Beginn unseres Gesprächs wieder auf den zurück, ist diese verbundene Menschlichkeit. Sie nennt es Common Humanity oder verbundene, verbindende Menschlichkeit. Wenn ich mir selber sagen kann, und anderen geht es gerade genauso wie mir. Andere sind auch gerade traurig. Andere schämen sich vielleicht gerade. Andere sind auch gerade ärgerlich. Dann kann es mir schon viel besser gehen, denn dann merke ich, und Kristin Neff hat da auch einen sehr buddhistischen Ansatz, dass ich eben nicht unabhängig und alleine in dieser Welt bin. Und diese drei Aspekte von Selbstmitgefühl können uns helfen, eben auch in diesen Zeiten mit uns selber umzugehen und uns selber auch zu halten, wenn es uns nicht so gut geht und wenn ich nicht mal gerade gucken kann, was mich interessiert, was mich vergnügt.
Ich muss immer direkt in den letzten Punkt reinfragen. Ich habe einige Nachfragen, aber direkt der erste akute ist so, wenn ich jetzt darauf schaue, anderen geht es gerade auch nicht gut. Ziehe ich mich dann nicht hoch am Leid von anderen? Also wenn ich jetzt einfach sage, ich muss einfach nur wen angucken, dem es noch schlechter geht und dann geht es mir besser, also weiß ich nicht.
In dem Selbstmitgefühlskonzept von Kristin Neff geht es eher darum zu spüren, ich bin nicht die Einzige, die Fehler macht. Ich bin nicht der Einzige, dem vielleicht mal eine Bemerkung rausrutscht, die jemand anders verletzt. Ich bin auch nicht die Einzige, die selber mal verletzt wurde. Sondern meinem Nachbarn, meiner Nachbarin, dem Leo mir gegenüber, allen geht es auch mal so. Und das anzuerkennen, dass wir in unserem Menschsein und auch in dieser Gefühlsbandbreite verbunden sind, das ist Teil des Selbstmitgefühlskonzepts.
Okay, damit kann ich dann an der Stelle schon mal deutlich besser arbeiten. Und dieses Selbstmitgefühl ist natürlich eine insgesamt sehr spannende Sache. Und diese drei Punkte, die du da gesagt hast, leuchten für mich auch ein. Was mir zuerst kam, war so, du hast ja den Link über den Selbstwert gemacht. Mhm. Und soweit ich es zumindest bisher verstanden habe, ist Selbstwert eigentlich ein Thema, an dem ich nicht unbedingt durch eine kleine Intervention im Jetzt arbeite, sondern das ist etwas, was so tief in uns sitzt und verwurzelt ist und was jetzt nicht unbedingt über die Kognition ich mir erschließen kann, sondern das einfach ganz, ganz, ganz tief in wirklich früh gebildeten Bereichen unseres Gehirns ist und in Emotionen immer dauerhaft mit uns, in uns schwingt. Das, also den Selbstwert, am Selbstwert zu arbeiten, ist etwas, ein langfristiger Prozess, ist einer, der auch steinig sein kann, der auch unangenehm sein kann. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, finde ich, so an der Stelle zu betonen, hey, ne, also Stichwort Erwartungsmanagement, ne, durch eine kleine Intervention am Selbstwert zu arbeiten, das ist natürlich im Endeffekt, das würde ja nur scheitern können, so, ne? Natürlich hat das mit dem Selbstwert, also wenn ich achtsam bin, wenn ich zu mir selber freundlich bin, dann empfinde ich vielleicht mehr Selbstwert, aber in der akuten Situation hat es wahrscheinlich auf den Selbstwert eine bedingte Auswirkung, oder? Wie ist das?
Tatsächlich gibt es breit angelegte Studien und ich finde deinen Einwand sehr schön, weil es auch nochmal verlangsamt und erklärt, was da eigentlich stattfindet. Das Selbstmitgefühl kann als kurzfristige Intervention helfen, uns selbst zu halten und vielleicht auch in diesen Situationen, in denen es uns nicht so gut geht, unabhängig vom Außen etwas mit uns zu machen. In diesen breit angelegten Studien von Kristin Neff und hat es deutlich gezeigt, dass wenn wir Selbstmitgefühl praktizieren, in diesen drei Schritten, die ich bezeichnet habe, in Meditationen, in Übungen, die es gibt. Es gibt ein ganz tolles Buch von Kristin Neff dazu. Das ist ein Übungsbuch, durch das man sich durcharbeiten kann. Dass wenn wir das langfristig praktizieren, ist wie eigentlich mit jedem Muskel und jeder kognitiven und auch jeder emotionalen Fähigkeit ist, dass das stark auf unseren Selbstwert auch on the long run, also über längere Zeit einzahlt.
Weißt du, wie das Buch weißt du aus dem Kopf, wie das Buch heißt? Ich kann mir vorstellen, dass Menschen diese Frage gerade im Kopf
haben. Es heißt wirklich Selbstmitgefühls Übungsbuch. Das ist so ein gelbes Cover, das von okay. Kristin Neff. Die schreibt sich mit K und dann N-E-F-F. Kristin Neff.
Okay. Mhm. Ja, das werden Menschen dann bestimmt googeln können. Ich habe jetzt gerade. Es ist natürlich auch schwierig. Ich versuche die ganze Zeit hier kritisch nachzufragen und will auch gar nicht alles in Anführungszeichen mal schlecht reden, aber ich versuche es wirklich so mal, ne, von allen Seiten abzuklopfen. Und so ein Thema selbst mit Gefühl, ich kann da wirklich viel mit anfangen. Es gibt Situationen, das ist einfach irgendwie, weiß nicht, heute habe ich einen scheiß Tag oder heute ist einfach vielleicht nicht die beste Stimmung, ist auch okay. Ich mache mir mal eine Kerze an und ist schon alles in Ordnung. Also, ne, jetzt schnell ausgesprochen ist schon alles in Ordnung, aber es ist so ein kleiner Akt des Selbstmitgefühls. Das ist dann möglich, wenn ich schon wieder in einer gewissen inneren Ruhe bin. Es gibt aber auch Situationen, ich sag mal so, wenn jetzt die Prozesse im Gehirn losgehen und ich so in der Emotion drin bin, weil ich mich über irgendwas total aufrege und ich sag mal so, wenn ich am Rutschen bin, dann bin ich am Rutschen. Und dann komme ich da auch schwierig raus. So. Und dann kann ich, während ich rutsche, ist es sehr schwierig, achtsam zu sein für mich. Und manchmal rutsche ich. So. Und hat die positive Psychologie vielleicht auch hier gezielt Intervention? Hey, wenn du merkst, du bist gerade auf der Rutsche. Also okay, ne, ich muss alleine schon erstmal merken, ich bin auf der Rutsche. Das ist ja schon so ein Stück Abstand nehmen. Ne? Auch gecheckt. Aber wie gibt es vielleicht Möglichkeiten oder Methoden, Interventionen, wenn ich in so einem Zustand bin, da vielleicht auch mit umzugehen?
Ja, und ich würde auch beim Selbstmitgefühl bleiben. Und was du eben so schön beschrieben hast, ja, pass mal auf, erstmal rutschig. Und wenn ich vielleicht schon mal bemerkt habe, dass ich rutsche, dann kann ich schon mal bemerken. Und das ist ja ein großer Schritt, das zu bemerken, dass ich gerade rutsche. Und auch das fällt für mich ins Selbstmitgefühl oder in dem, was ich mit den Menschen dann auch übe, zu sagen, ja, guck mal, du hast gerade bemerkt, dass du rutschst. Und im Moment ist das Rutschen da, und zwar richtig schnell. Und practice what you preach, also tu das, wovon du oder worüber du auch redest. Natürlich rutsche ich ganz oft und ich bemerke es erst, wenn ich schon ziemlich weit runtergerutscht bin und auch schnell gerutscht bin und der Fahrtwind mir ganz schön kalt ins Gesicht gepustet hat. Das geht mir genauso. Und dort immer wieder das Bewusstsein zu schulen, ja, ich rutsche. Und beim nächsten Mal sagt man vielleicht, möchte ich mein Rutschtempo hier mal verlangsamen? Habe ich dafür ein Werkzeug in meinem Werkzeugkoffer? Und vielleicht gelingt es mir, in 5 oder in 10 Jahren zu sagen, Achtung, ich rutsche. Und das ist okay, das geht Leo auch so. Der hat mir das erzählt, dass es ihm auch so geht, dass er rutscht und dass es da richtig steil bergab geht. Letztendlich geht es immer wieder um die kleinen Schritte, denke ich.
Aber was wäre denn so ein geeignetes Werkzeug, wenn ich rutsche, wenn ich feststelle, dass ich rutsche, dass ich das Tempo verlangsamen kann? Du hast gesagt, du bleibst beim Selbstmitgefühl. Also wären es wieder diese Schritte?
Es sind wieder die Schritte und ich selber mag ja auch ganz gerne mit so Mantren oder sich wiederholenden Sätzen zu arbeiten. Die müssen allerdings, und das finde ich immer ganz wichtig, für uns selber passen. Ein Satz kann sein, und jeder darf das für sich selber rausfinden, atmen und im Hier und Jetzt ist meistens alles gut. Selbst wenn ich rutsche und ich stehen bleibe und gucke, blühen die Blumen weiter. Der Verkehr läuft weiter und die Menschen laufen auch weiter. Das heißt, im Hier und Jetzt ist es gut und ich erlebe keinen akuten Angriff. Ich bin körperlich unversehrt. Und was ich selber auch gerne mag, das hat mir mal ein Sportwissenschaftler gesagt, unser Gehirn ist ja darauf programmiert, uns lebend über den Tag zu bringen. Und nicht immer kommt das Gehirn damit dahinterher, wie so die Entwicklungen auf unserer Erde laufen. Was ich manchmal tue, ist tatsächlich, und ich gucke jetzt an mir runter, meinem Gehirn zu sagen, guck mal, alles noch dran. Deine Oberschenkel sind noch da, die Füße sind da, deine Arme sind noch da, es ist alles da. Das bringt in vielen Fällen kann das auch schon mal eine gewisse Entspannung ins Rutschen bringen.
Okay. Das nehmen wir einfach an der Stelle voll gerne mal so mit. Wo du gerade atmen gesagt hast, das ist natürlich auch eine Sache, also finde ich, bin ich großer Freund von, also ne, so, ich sag mal, Haushaltsmittel haben ja häufig ihre Berechtigung, also wirklich, ne, ist wie beim PC an- und ausmachen oder bei einfach wirklich mal 3-mal oder 10-mal, wenn man es schafft, durchzuatmen, hilft. Ne? Also wirklich einfach stumpf auf den Atem konzentrieren. Das wäre jetzt mal so eine Intervention, die ich so aus dem Persönlichen kenne, die ich einwerfen kann. Da gibt es auch sicherlich auch Forschung zu. Oder ist es bestimmt auch einfach eine Methode in dem Sinne, oder?
Absolut. Und ich mag das sehr, was du sagst. Hausmittel und Berechtigung. Den Atem haben wir ja immer dabei. Das ist das Schöne. Zumindest solange wir leben und fühlen können. Und nur dann betrifft es uns ja auch, dass wir vielleicht zu uns rutschen kommen. Und wenn wir etwas mit dem Atem machen können, dann ist das super. Und da gibt es ja unterschiedliches. Es gibt so tolle Apps. Ich zum Beispiel, also ich kriege das jetzt nicht bezahlt, aber ich mag so eine App, die heißt Othership. Da sind so Atemtechniken. Man kann so im Rhythmus, dann gibt es manchmal auch gute Musik dazu. Das mag ich ganz gern. Ansonsten ist ja auch einfach zählen. Ne? 2-mal ein, vielleicht 4-mal halten, vielleicht 4-mal aus, dann 6-mal aus. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, auch ganz viel, finde ich, gratis und gute Sachen, die man sich ja googeln kann, die es auch an Apps oder einfach Interventionen gibt. Atmen ist toll.
Ah, was mir dazu einfällt, gerade beim Atmen, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen, aber ich versuche es mal jetzt anhand von deiner Expertise zu validieren. Wenn ich einatme, dann aktiviert das eher so den Sympathikus, also der quasi für Fight und Flight und Aktivierung und dementsprechend eben für dieses Rutschen, sage ich mal, verantwortlich ist. Und wenn ich ausatme, dann aktiviere ich eher den Parasympathikus, der fürs Entspannen jetzt, also wirklich ganz plakativ gesagt, ne, verantwortlich ist. Wenn ich also dann sage, ich atme bewusst länger aus als ein, dann habe ich eine Möglichkeit, wie ich einfach und gezielt durchs Atmen physiologisch auf meinen, über meinen Körper, auch auf meine Emotionen zugreifen und sie auch in gewisser Hinsicht Einfluss nehmen kann. Stimmt das?
Soweit ich das weiß, und auch ich greife da auf Halbwissen und insbesondere auf mein anekdotisches, persönliches Wissen, dieses Wenn wir es erleben, zurück. Mhm. Ich bin ja, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, keine studierte Psychologin. Das heißt, wo es in den psychologischen Bereich tief reingeht, habe ich Kollegen, Kolleginnen, die mir da helfen. Ich bin ausgebildet in der Anwendung der positiven Psychologie. Ich bin deswegen immer vorsichtig, auch wenn ich vom Vagusnerv rede und so, das ist alles Dinge, die ich gelernt habe, die ich auch von meinen Ausbilderinnen gelernt habe. Psychologen, Psychologinnen, die uns zuhören, die wissen das oft viel besser. Und ich nehme immer gerne die Psychologen, Psychologinnen, die in meinen Kursen sitzen, mit rein und erfahre da ganz viele tolle Sachen. Richtig ist, dass wenn wir länger ausatmen, als wir einatmen, wir da diese Systeme in uns aktivieren, unter anderem den Parasympathikus, die uns so ein bisschen runterfahren.
Ja, cool. Du, ich würde gerne mal, wir haben jetzt ja auch hier schon so einen kleinen Methodenkoffer gesammelt und einfach mal so in deine Richtung gefragt, gibt es noch Methoden oder Punkte, die wir an dieser Stelle ausgespart haben, die aber wichtig sind?
Ich mag insbesondere für die Zeit, also was ich merke bei Menschen, die bei mir zum Beispiel in Coaching sitzen, die Themen, die bei mir in den Ausbildungen hochkommen, mag ich immer dafür plädieren, in dieses Ganzheitliche zu gehen. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe mir schon richtig viel erarbeitet und ich möchte zum Beispiel mich selbstständig machen und ich mache jetzt die ersten Schritte, obwohl ich es 10 Jahre davor nicht geschafft habe und darauf bin ich ganz stolz und ich habe an meinem Selbstwert gearbeitet und ich kann mich immer wieder überzeugen, dass das gut ist. Und dann kommt im Coaching dieser Moment, wo der Coachee, die Coachee zu mir sagt, und ich war eine Woche echt richtig betrübt, weil ich an allem gezweifelt habe. Dann diese Integration hinzubekommen und das ist so mein Plädoyer zu sagen, es gibt das Gute und seid auch nett mit euch, wenn es euch mal eine Woche runterreißt. Wie sollen wir das denn sonst als Menschen überstehen? Und sucht euch da Möglichkeiten, das Atmen, das Selbstmitgefühl, Dankbarkeitstagebücher kann man mittlerweile auch ergoogeln, wissenschaftlich belegt. Oder eben auch solche Sachen wie, überlegt mal, was denn das Gute an dem Tag war oder welche positive Emotion du hattest, wenn es gerade geht. Das ist im Großen und Ganzen geht es um die Integration. Und auch immer zu gucken, möchte ich das eine füttern oder braucht das andere vielleicht auch meine Aufmerksamkeit? Und dabei ist es egal, von welcher Seite wir reden.
Ja, ich finde, das klingt für mich wirklich nach einer runden Sache, aber es hat wirklich so diesen gesamten, das gesamte Spektrum im Blick. Und das ist, was ich merke, was ich einfach gerade sehr, sehr schön finde, eben nicht nur dieses, in Anführungszeichen, krampfhafte, sich aufs Positive zu konzentrieren, sondern ne, was wir auch am Anfang des Gesprächs hatten, es negiert gar nicht. Hey, braucht da vielleicht auch gerade was anderes, Aufmerksamkeit und will das einfach gerade da sein und gefühlt werden. Und dann ist das auch einfach total wichtig und total gut. Ja, liebe Doro, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all die tollen, tollen Inputs. Ich möchte gerne auch dir zum Ende des Gesprächs 2 kleine Fragen stellen, die du vielleicht kennst, vielleicht auch nicht. Macht gar nichts. Ich lege einfach los. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
Das ist eine schöne Frage und ich habe nicht in Vorbereitung darüber nachgedacht. Und ich würde sagen, das Leben ist deine Geschichte, sie wird immer deine bleiben und sie ist dein ureigenster Besitz. Und das habe ich geklaut von Michelle Obama.
Quellenangabe mögen wir. Sehr schön. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Wie kann ich für mich und für mein Wohlbefinden und auch für das Wohlbefinden anderer Verantwortung übernehmen?
Doro, ich danke dir herzlich für das Gespräch und wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte hiervon an dich.
Ich bin jemand, der Menschen mag und ich mag es, mit Menschen zu arbeiten und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für all die Momente, an denen du mich hast teilhaben lassen, wo deine Augen gestrahlt haben, dein Urteilsvermögen, dass du immer wieder mit diesen kritischen, gut kritischen Hinterfragungen auch zeigst. Und das war für mich ein Gespräch, das mein Herz erwärmt hat. Vielen Dank.